¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen zum 101. Onda-Info. Beim letzten Onda-Info haben wir einen Abstecher in die Welt des Klamauks gemacht und euch über Society-Themen in Lateinamerika abgedatet. Jetzt beginnt wieder der schnöde Alltag. Dieser ist allerdings mucho más interesante wie der Klamauk vom letzten Mal. Und auch weniger schön. So haben in Brasilien Sicherheitsbehörden äußerst brutal einen Landstrich geräumt, der von Landlosen besetzt war. Bei der Räumung gab es viele Todesopfer. Venezuela läuft weiterhin Gefahr, in den Konflikt in Kolumbien hineingezogen zu werden. Jetzt haben Indígenas de Barí im Grenzgebiet zu Kolumbien einen Vertreter eines internationalen Bergbaukonzerns entführt. Die Indígenas verlangen den sofortigen Rückzug des Konzerns aus dem Gebiet. In El Salvador wiederum riskieren Journalisten ihren Job, wenn sie die Regierung kritisieren. Zudem haben wir einen Kommentar von unserem Kolumbien-Experten Danielic Danielic. Wir beginnen jedoch mit Meldungen aus Mexiko und Bolivien. Viel Spaß beim Hören des 101. Onda-Infos.
Honduras. Todesschwadronen ermorden Straßenkinder und Jugendliche. Noch immer werden in Honduras auf der Straße lebende Kinder und Jugendliche von Todesschwadronen umgebracht. In den letzten 6 Jahren sind über 500 Kinder und Jugendliche dieser Gewalt zum Opfer gefallen. Aussagen der Nichtregierungsorganisation Compartir zufolge ist es Fakt, dass für 23% der Morde Beamte staatlicher Sicherheitseinheiten und der städtischen Bürgerkomitees für Sicherheit verantwortlich sind. Gustavo Zelaya, der Koordinator des Programms für juristische Hilfe für Straßenkinder der Menschenrechtsorganisation Casa Alianza, meint, dass diese vom honduranischen Sicherheitsministerium gebildeten Gruppen in Wirklichkeit Paramilitärs seien. Der Jahresbericht der Casa Alianza kritisiert die fehlenden Nachforschungen bei fast all diesen Morden. Nach Angaben von Casa Alianza wurden allein im Januar dieses Jahres 34 Morde registriert, 10 an Kindern und 24 an Jugendlichen unter 23 Jahren. Die Situation wird zudem verschärft, da die Regierung den Morden kaum Beachtung schenkt. Der honduranische Präsident Ricardo Maduro hat zwar zugestanden, dass an vielen Taten Polizeibeamte beteiligt waren, es wurden jedoch nur 2 von ihnen für schuldig erklärt. Nach Meinung des staatlichen Menschenrechtsbeauftragten Ramon Costudillos erlebt das Land derzeit die größte Welle von Menschenrechtsverbrechen seit den 80er Jahren.
Mexiko. Keine Völkermordanklage gegen Ex-Präsidenten Echeverría. Der oberste Gerichtshof Mexikos beschloss am 23. Februar, dass der ehemalige Präsident Luis Echeverría nicht wegen Völkermordes angeklagt werden darf. 4 der 5 Richter des Gremiums schlossen sich damit der Entscheidung einer niedrigeren Instanz an, der zufolge die dem Ex-Staatschef vorgeworfenen Delikte verjährt seien. Dem 83-jährigen Echeverría wird vorgeworfen, für den blutigen Angriff einer Demonstration am 10. Juni 1971 verantwortlich zu sein. Damals starben 38 Studenten. Dieses sogenannte Fronleichnamsmassaker verübte die von der Regierung unterstützte Gruppe Los Halcones, die Falken. Mexiko hat eine internationale Konvention unterschrieben, nach der Völkermordverbrechen nicht verjähren. Diese trat im Jahr 2002 in Kraft. Die obersten Richter sind jedoch der Meinung, dass diese Konvention nicht rückwirkend gilt und nur auf Straftaten anzuwenden ist, die nach dem Inkrafttreten des Abkommens stattgefunden haben. Folgerichtig verjährte die Tat nach 30 Jahren. Mit der Entscheidung hat der oberste Gerichtshof einmal mehr bewiesen, dass die Regierung von Vicente Fox trotz großspuriger Ankündigungen nicht fähig ist, die verantwortlich für den sogenannten schmutzigen Krieg der 60er und 70er Jahre zur Rechenschaft zu ziehen. Echeverría war von der von Fox ins Leben gerufenen Sonderstaatsanwaltschaft für soziale und politische Bewegungen der Vergangenheit, FEMOS, angezeigt worden.
Wir kämpfen ums Land. Gemeinsam werden wir es schaffen, unsere Rechte zu verteidigen.
Unsere Rechte zu verteidigen.
Markus nahm dieses Lied während seiner Nachtwache am 12. Februar auf. Er ist einer von über 10.000 Obdachlosen, die im zentralbrasilianischen Bundesstaat Goiás ein großes Gelände besetzt haben. Die Aktivistinnen der Obdachlosenbewegung nennen ihre Besetzung Sonho Real, was so viel bedeutet wie wahr gewordener Traum. Vier Tage später, am 16. Februar, waren alle Nachtwachen und Barrikaden umsonst. In einem äußerst brutalen Polizeieinsatz, zynisch Operation Triumph genannt, stürmten Polizei und Militär das besetzte Gelände. Dabei erschossen sie zwei der Besetzer, unzählige wurden durch Prügel oder Schüsse verletzt. An die 800 Besetzer wurden festgenommen, die armseligen Behausungen komplett zerstört. Kiuses Rodriguez berichtet über die Zerstörungen, die die Uniformierten angerichtet haben.
Naquela noite começou às 11h30 da noite, exatamente 11h34.
Um 23:30 in der Nacht startete die Polizei ihren massiven Angriff auf uns. Es wirkte wie die Bilder aus dem Irak. Sie haben uns behandelt wie in einem Krieg. Es war eine Erfahrung, die ich niemandem wünsche. Es war eine richtige Nacht des Terrors. Von überall flogen Tränengasgranaten auf uns herab. Verzweifelt haben sich alle auf den Boden geworfen. Der nächste Morgen war schrecklich. Alle waren verletzt, hatten Beulen und schliefen vor dem Bahnhof oder bei der Kathedrale. Mein Haus haben sie niedergebrannt. Ich habe die verkohlten Überreste gesehen. Alles ist verbrannt. Der Kühlschrank war voll von Gemüse, mit dem wir Suppe für die Leute an den Barrikaden kochen wollten. Jetzt ist alles zerstört.
A geladeira estava cheia de verduras que nós estávamos despachando para as barricadas para fazer sopa, tudo queimado.
Die Räumung des fast seit einem Jahr besetzten Geländes wurde in der innen- und ausländischen Presse kaum erwähnt. Sogar als es wenige Tage später bei der Beerdigung eines getöteten Besetzers erneut zu Polizeiübergriffen kam, berichteten brasilianische Medien nur über gewalttätige Obdachlose, die für das Chaos verantwortlich seien. Ansonsten galt die Aufmerksamkeit den Morden an Aktivistinnen der Landlosenbewegung im Amazonasgebiet. Hier präsentierte sich Präsident Lula als Verteidiger der Menschenrechte und machte für die Morde Unternehmer aus der Holzindustrie verantwortlich. Dass der frühere Gewerkschafter Lula zeitgleich der brutalen Räumung in Goiás sein Plazet gab und damit erneut unter Beweis stellte, dass ihm soziale Bewegungen nicht ins Konzept passen, kam nur bei Indie Media zur Sprache. Die Obdachlosenbesetzung Sonho Real existierte fast 9 Monate und war mittlerweile zu einem Symbol für die sozialen Bewegungen geworden, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, anstatt auf die Versprechen der Arbeiterregierung zu hoffen. Der Aktivist Américo Rodriguez berichtet über die Anfänge der Besetzung.
Olha, cerca de aproximadamente 3.500 a 4.000 famílias, sendo que alguns lotes tem duas famílias morando dentro. Por isso que esse número às vezes não bate com o número levantado pela GEAB.
Hier wohnen an die 4.000 Familien, aber da auf einigen Parzellen sogar 2 Familien wohnen, deswegen ist diese Zählung etwas ungenau. Die Besetzung war damals eine völlig ruhige und friedliche. Stück für Stück nahmen wir das Gelände in Beschlag, ohne irgendetwas zu entwenden. Wir besetzten nur das Gebiet, das seit 1957 nicht mehr genutzt wurde. Für dieses Gelände wurden all die Zeit keine Steuern gezahlt und auch die soziale Funktion des Landbesitzers missachtet. Langsam wuchs die Siedlung immer weiter, bis sie rund 15.000 Menschen umfasste. Angesichts dieser Lage versuchen die örtlichen Behörden uns einzuschüchtern. Es werden Aktivisten von uns willkürlich festgenommen und die laufenden Verhandlungen von der anderen Seite immer wieder unterbrochen. Aber Aber wir werden unseren Kampf unbeirrt fortsetzen, denn das Recht auf Wohnraum ist in der brasilianischen Verfassung festgeschrieben.
Interrompidas, nós continuamos firme na luta, acreditando na vitória, porque a moradia é direito constitucional, aonde defende para todo cidadão brasileiro.
Die Bewohner von Sonho Real hatten aber nicht nur unter der Repression von Seiten der Polizei zu leiden. Trotz wohlklingender Versprechen und Zusagen einiger Politiker waren die Lebensumstände auf dem besetzten Gebiet kaum menschenwürdig.
Es kommen 1001 Politiker zu uns. Sie sagen uns, wir sollten ruhig bauen und machen uns 1001 Versprechen. Jetzt schießt man auf uns. Verstehen Sie das? Wir sind doch kein Vieh. Wir können vor Angst nicht schlafen. Wir leben in einem Albtraum. Aber wir haben doch Kinder. Was soll aus ihnen nur in der Zukunft werden?
Gerade das Verhalten der zuständigen Politiker wird immer wieder harsch kritisiert. Nach Aussagen der Bewohner haben erst deren Versprechungen zum schnellen Wachstum der Siedlung geführt.
Es gab zuvor nicht einen Versuch, die Besetzung zu beenden. Im Gegenteil, es gab Unterstützung für die Besetzung an diesem Ort durch den Gouverneur Marcelo Perijo. Die Leute sollten ruhig mit Fliesen und Zement bauen. Das waren seine Worte. Danach sagte der Bürgermeister auf dem Gelände von Sonho Real, dass niemand ohne Unterkunft, ohne Dach über den Kopf bleiben würde. Er meinte, er stehe auf Seiten der Armen und außerdem sei er für das Grundrecht auf Wohnung. Dabei motivierte er die Leute zusätzlich, an diesem Ort zu siedeln, ihre Häuser aufzubauen, sowie an das Recht auf Wohnung und an die Verfassung zu glauben. All das führte erst zur Konsolidierung der Landbesetzung im Parque Oeste Industrial.
Die brasilianische Verfassung garantiert ausdrücklich das Recht auf Wohnung und ermöglicht es, unproduktiven Großgrundbesitz zu enteignen. In Sonho Real sahen sich die Bewohner durch die brasilianische Verfassung und nicht zuletzt durch die Zusagen der Politiker geschützt. Deren Sonntagsreden mussten über 3000 Familien mit dem Verlust ihres gesamten Besitzes bezahlen. Einige sogar mit ihrem Leben.
No quedará en el silencio lo que yo sienta por ti. No habrá secretos ocultos ni dudas que perseguir. No habrá recuerdos malditos, ni nostalgia del ayer, solo vivir el momento. Ganas de ti cada noche, ganas al amanecer. De gritar tu nombre, cuando me despierto solo en la oscuridad. Dime dónde estás, tu nombre, romper el silencio. Mientras te quieras quedar, no morirán en mis manos mil caricias para ti, descansarán en tu cuerpo. No sé si dure por siempre esta sed de estar así.
Morgens um etwa 9 Uhr überraschten die Bari die Kohlearbeiter und nahmen einen chilenischen Vertreter des Unternehmens mit, den sie nun in den Bergen der Sierra de Perija festhalten.
Erklärt der Ökologe und Universitätsprofessor Luz Piportillo in Maracaibo, der Hauptstadt der venezolanischen Provinz Zulia. Die Bari leben hier in der Sierra de Perija, direkt an der Grenze zu Kolumbien, bereits seit Jahrhunderten. Als man Anfang des 20. Jahrhunderts auf Erdöl in diesem Grenzgebiet stieß, setzte sich jene Entwicklung fort, die die spanischen Conquistadores vor ca. 450 Jahren begonnen hatten und die bis heute anhält. Die raffgierig motivierte, skrupellose Vertreibung der Bari und anderer indigener Gruppen. Nicht nur gegen die multinationalen Erdölunternehmen wie zum Beispiel Shell mussten sich die Bari seither zur Wehr setzen. Zwischen 1940 und 1962 verfolgten mestizische Bauern und Großgrundbesitzer zudem eine brutale Verfolgungs- und Vertreibungsstrategie gegen die Bari, wodurch sie diese erfolgreich aus breiten Landstrichen vertrieben. So kommt es, dass die etwa 1500 heute noch lebenden Bari schätzungsweise nicht einmal ein Zehntel des einst besiedelten Gebietes hauptsächlich in ihnen zugeteilten Reservaten bewohnen.
Du Patria es mi Patria, tu Problema es mi Problema. Gente, gente, tu Bandera es mi Bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul.
Seit 1985 fordern die Bari Indígenas einen Teil ihres ursprünglichen Landes zurück, vornehmlich Land, das ihnen zwischen 1910 und 1970 von Erdöl und anderen Unternehmen geraubt worden war. Neben der schon genannten Shell bereicherten sich noch Unternehmen aus Japan, den USA und Australien, Maika, Transmacoal und Excel, um nur einige zu nennen. Anstatt auf die Ansprüche der Bari einzugehen, vergab die venezolanische Regierung Land an die staatliche Gemeinschaft für die Entwicklung der Region Zulia, Corpo Zulia, und verschiedene private Unternehmen. Und genau für den verbliebenen Lebensraum der Bari erteilte die venezolanische Regierung dem Unternehmen Carbones de Perija im Jahr 2004 die Kohleabbaugenehmigung für mehr als 12.000 Hektar Land. Die Bari, deren Kampf gegen die Zerstörung ihres Lebensraumes jahrzehntelang verhallte, reagierten nun. Am 23. Februar besetzten Hunderte von ihnen die Kohleabbauanlage des chilenischen Unternehmens Carbones de Perija und entführten einen ihrer Angestellten. Die Indígena-Sprecherin Sabadina Romero ist besorgt. Jedoch nicht um den Entführten.
Über 600 Bari sind in die Gegend gegangen, um die Kohleanlagen zu besetzen. Wir richten uns dabei an die venezolanischen Behörden und die Öffentlichkeit und bitten nicht zuletzt euch Journalisten, dass ihr uns unterstützt. Denn wir sind gerade sehr unsicher, was dort drüben passiert und wie es den Leuten geht.
Nach Auskunft der venezolanischen Regierung existieren in Venezuela mehr als 400 Millionen Tonnen Kohlevorkommen an der Erdoberfläche und ca. 50 Millionen Tonnen Reserven unter Tag. Laut Ökologen hat der massive Kohleabbau nicht nur negative Folgen für die ansässigen Indígenas, sondern verschmutzt auch das Wasser, welches aus der Sierra de Perija den ganzen Westen des Landes und die Provinzhauptstadt Maracaibo durchfließt. Die Bari jedoch fühlen sich praktisch bedroht von dem Vordringen der Unternehmen, die unaufhaltsamen Wälder roden, um Straßen zu bauen und sich Gebiete abstecken, wo sie bohren und graben. Dazu kommt der schmutzige Krieg in Kolumbien, der seit 2003 zunehmend auf das venezolanische Grenzgebiet überschwappt. Dies gilt vor allem für Aktivitäten kolumbianischer Paramilitärs, die beispielsweise im März 2003 von der Siedlung La Pista aus stundenlang eine venezolanische Flüchtlingsgemeinde im Gebiet der Bari unter Beschuss nahmen. Darüber, ob derartige Vorfälle mit dem Vordringen von multinationalen Unternehmen wie Carbones de Perija im Zusammenhang stehen, kann man nur mutmaßen. Sicher ist, dass die Paramilitärs in Kolumbien brutal die Interessen der multinationalen Unternehmen durchsetzen. Und immun gegen solche Machenschaften ist Venezuela schließlich nicht. Das weiß auch der venezolanische Ex-Minister Diosdado Cabello.
Der kolumbianische Abgeordnete Gustavo Petro hat zu diesem Thema gesagt, das Schlimmste, was Venezuela und seinen Menschen passieren könne, sei eine Kolumbianisierung der venezolanischen Realität. Das sehe ich genauso, denn das würde die ständige Präsenz der Intoleranz bedeuten, das Ausschalten, die abgrundtiefe Verachtung von Andersdenkenden.
Doch momentan sind das Hauptproblem der Bari weder kolumbianische Paramilitärs noch venezolanische Grundbesitzer. Ihnen geht es vielmehr um die staatliche Energiepolitik und um deren offiziell ganz legale Folgen. Sie forderten die Regierung Chavez deshalb schon im Jahr 2003 dazu auf, sich klar zu positionieren. Für die multinationalen Erdöl- und Kohleunternehmen oder aber für die Ureinwohner der Sierra de Perija. Die Bari sind enttäuscht von ihrem eigenen Favoriten Chavez, dessen Wirtschaftspolitik sie genauso zum Opfer fielen, so sagen sie, wie bereits der vier vorherigen Regierungen. Als Reaktion hieß es lediglich, dass die Bari mit den Lokalbehörden und Unternehmen verhandeln müssten, um Erfolge zu erzielen. Wenn dies so ist, so waren die Bari bereits vor über 2 Jahren.
Dann wird der Kampf um Land weitergehen, bis zum Tod. Dies haben wir in unseren Gemeindeversammlungen beschlossen.
Ihre Position ist deutlich. Es geht um legitime Ansprüche und nicht um zimperliche Bittstellung, wie Daniel Aduri bei Chati, Angehöriger der Guayu Indigena, die ebenfalls in Zulia leben, entschieden bekräftigt. Er hatte am 24. Februar an Protesten in der Provinzhauptstadt Maracaibo teilgenommen.
Ich will, dass sich die Kohleunternehmen aus unseren Gebieten zurückziehen. Wir haben den Chilenen festgesetzt und wir werden ihnen nicht übergeben. Wenn der Präsident uns ausbeuten will, werden wir ihn ans Messer liefern. Wir werden uns das nicht gefallen lassen. Wir haben schon Maschinen des Unternehmens abgebrannt. Und wenn sie neue bringen wollen, dann werden wir sie noch schneller abbrennen.
Die Barri haben mitgeteilt, dass sie den Unternehmensmitarbeiter erst dann freilassen würden, wenn sich der venezolanische Staatspräsident Hugo Chavez persönlich mit ihnen treffe, um über die Kohleabbaukonzessionen der letzten Jahre in ihrem Gebiet zu sprechen. Von Reaktionen der Regierungsseite war bei Redaktionsschluss noch nichts bekannt.
Die Medien als vierte Gewalt in der Demokratie? Dieser Anspruch scheitert in Lateinamerika oft genug an seinen eigenen Voraussetzungen. Denn die Möglichkeit demokratischer Kontrolle wird Presse, Radio und Fernsehen vielfach verwehrt. Die Zwänge des Marktes knüpfen das wirtschaftliche Bestehen von Medien an Werbeeinnahmen von Seiten großer Unternehmen oder des Staates. Die Konzentration von Medien in den Händen weniger Konzerne führt oft dazu, dass diese überhaupt kein Interesse an kritischer Berichterstattung haben. Und schließlich tun Zensurmaßnahmen und Repressionen von Seiten des Staates ein Übriges, um kritischen Journalistinnen und Journalisten das Leben schwer zu machen. Wie das konkret aussehen kann, zeigt sich gegenwärtig im zentralamerikanischen El Salvador. 7 Reporter des regierungskritischen Fernsehsenders Canal 12 wurden von einem Tag auf den anderen entlassen. Für Mauricio Funes, den Leiter der Nachrichtenabteilung des Fernsehsenders Canal 12 und direkten Vorgesetzten der entlassenen Journalisten, ein Affront auf die Pressefreiheit im Land.
Mir bleibt gegenwärtig nichts anderes übrig, als meine Empörung gegenüber dieser willkürlichen Entscheidung zum Ausdruck zu bringen und die Leiter des Kanals dazu aufzufordern, sie zurückzunehmen.
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Am nächsten Tag hatte auch Mauricio Funes seine Kündigung im Briefkasten. Denn obwohl Canal 12 ein regierungskritischer Fernsehsender ist, liegt dem mexikanischen Medienriesen TV Azteca nichts an einer derartigen Haltung. Und TV Azteca besitzt die Mehrheitsanteile am Canal 12, kann also bestimmen, wer geht und wer bleibt. Dabei kooperiert der Konzern eng mit der rechtsgerichteten Regierung El Salvadors unter Präsident Antonio Saca. Für die Vorsitzende des Journalistenverbands El Salvadors, Emilia Funes, ist der Vorfall deshalb mehr als nur ein Medienskandal.
Für die Bevölkerung El Salvadors ist es besorgniserregend, dass die ohnehin schon schwache Demokratie erneut durch Vorfälle bedroht wird, die alles andere als transparent sind. In diesem konkreten Fall geht es darum, dass Journalisten eines Fernsehsenders entlassen wurden, der in El Salvador als einer der wenigen gilt, der Nachrichten verbreitet, die kritisch sind, ethnischen Grundsätzen genügen und sich der Aufdeckung der Wahrheit verschrieben hat. Es gibt keine Rechtfertigung für die Entlassung der Journalisten. In der Vergangenheit hat es mehrere solche Vorfälle gegeben. Das verleitet uns zu der Annahme, dass sie Teil einer Strategie sind, die mit Blick auf die nächsten Wahlen vonstatten geht.
Für die Vorsitzende des Journalistenverbandes El Salvadors, Emilia Funes, arbeiten die Medienkonzerne, die Unternehmen und die Regierung dabei Hand in Hand. Dabei gehe es jedoch nicht mehr um eine direkte, gewaltsame Form der Unterdrückung, sondern um eine Repression im Zeichen der Wirtschaftlichkeit.
Es ist nicht mehr so wie in der Zeit des Bürgerkriegs in den 70er Jahren, als Medien, die eine kritische Berichterstattung machten, einfach unterdrückt oder gewaltsam zerstört wurden. Heute gibt es eher eine Form der Nichtbeachtung. Nichtbeachtung in dem Sinne, dass man in bestimmten Medien keine Werbung schaltet, auf deren Einnahmen das Radio und das Fernsehen angewiesen sind, um wirtschaftlich zu bestehen. Hier in El Salvador hat die Regierung den Großteil der Medien in der Hand. Medien, denen in einer kritischen, alternativen Berichterstattung gelegen ist, werden, um es mal vorsichtig auszudrücken, bestraft.
Die Frage, ob die Entlassung der kritischen Journalisten des Fernsehsenders Canal 12 eine Entscheidung von ganz oben war, wird wahrscheinlich so schnell nicht geklärt werden können. Denn der Präsident El Salvadors, Antonio Saca, selbst ehemaliger Sportreporter, flüchtet sich in Nichtwissen. Obwohl der Fernsehsender Canal 12 in der Vergangenheit bereits oft Opfer staatlicher Zensurmaßnahmen wurde, stehe die Kündigung der 7 Journalisten in keinem politischen Zusammenhang. Präsident Antonio Saca.
Ich habe dazu keine Meinung, weil ich nicht weiß, was dort passiert ist. Aber es ist doch klar, dass ich ein Verfechter der Meinungsfreiheit bin.
Kommentar. Die Nachrichtenagentur im Internet, der Standard.at, ist ein symbolträchtiges Beispiel für die in Deutschland und dem Rest der Welt vorherrschende Art der Berichterstattung. Ahnungslose Journalisten jagen den neuesten Informationen nach, nehmen sich allerdings nicht mal die Zeit, nachzurecherchieren. Denn Zeit ist schließlich Geld. Halbwegs zu wissen, worüber sie schreiben, ist ohnehin eher Seltenheit. Die geplagten Meinungsmacher übernehmen oftmals ganz einfach offizielle Regierungsangaben. In Bezug auf viele Länder ist dies fatal. Ein gutes Beispiel hierfür ist Kolumbien. Am 26. Februar dieses Jahres schrieb der Standard.at:
Kolumbien. Militärs sollen Massaker verübt haben.
Und darunter:
Überlebende beschuldigen Streitkräfte, zwei Familien ermordet. Überlebende eines Massakers in dem kolumbianischen Dorf San José de Aparto haben die Streitkräfte beschuldigt, 7 Zivilisten umgebracht zu haben. Die Sprecherin der regionalen Menschenrechtsorganisation Cooperación Jurídica Libertad, Liliana Uribe, sagte in einem Telefonat mit DPA am Freitag, die Einwohner des Dorfes in der Provinz Antioquia hätten die Täter als Mitglieder der 11. Heeresbrigade identifiziert.
Hätte die Agentur nachgefragt, dann hätte Liliana Uribe ihr erklärt, dass dies keinesfalls eine Ausnahme in Antioquia ist. Die Streitkräfte gehen seit bald 3 Jahren so entfesselt gegen die Bewohner ländlicher Gebiete vor, dass sie vielfach sogar die Paramilitärs in der Region übertrumpfen. Plünderungen, Vergewaltigungen und Morde durch Armeeangehörige sind an der Tagesordnung. Dies wissen die Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Cooperación Jurídica Libertad, ja sogar die UNO weiß Bescheid. Der Standard.at überschreibt seinen Artikel mit:
Militärs sollen Massaker verübt haben.
Als wäre dies in Frage zu stellen. An sich ist es wichtig, ja notwendig, jede unüberprüfbare Information in Frage zu stellen. Ganz anders verhält sich das Vorgehen von der Standard.at allerdings bei einem Artikel vom 18. Juni 2004. Dort heißt es in der Überschrift:
Rebellen in Kolumbien töteten 34 Landarbeiter.
Und darunter:
Linke FARC wird für Massaker verantwortlich gemacht. Friedensgespräche mit rechten Paramilitärs.
Obgleich es viele belegte Fälle gibt, wo Staatsvertreter, ob nun Behörden oder Armee, die Verbrechen der Paramilitärs oder aber ihre eigenen, der Guerilla in die Schuhe schoben, wird diese Regierungsangabe in der Überschrift einfach als Tatsache übernommen. Überschriften manipulieren bekanntlich. Was das Kleingedruckte sagt, ist dann oft weniger wichtig. Die Agentur bezieht ihre Angaben in diesem Fall nun mal von einer erzreaktionären und korrupten Regierung. Von der Regierung Kolumbiens. Einer Regierung, die über Leichen geht. Dass Agenturen und Zeitungen so einfach Informationen übernehmen und nachplappern, ist verantwortungslos. In manchen Fällen werden die Medien so zu Komplizen von Massenmördern in einem Krieg, der mehr als alles andere über die Manipulation der öffentlichen Meinung entschieden wird.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.